Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Das neue Buch, was ich in der Hand habe, das heißt Die Kunst des Miteinanderredens. Sie haben es zusammen, Herr Pörksen, ja mit dem Psychologen Friedemann Schulz von Thun entwickelt, dieses Buch im Dialog. Eine Art und Weise, wie Sie schon öfter Ihre Bücher entwickelt haben, dass Sie fragen und dann wird geantwortet oder eben man kommt in einen Dialog. Gut zu kommunizieren auf eine faire Art und Weise, das ist wichtig. Wie wichtig ist das eigentlich gerade jetzt in der Krise? Natürlich sehr wichtig, aber wie ist es möglich, gerade wenn wir über Bildschirme kommunizieren wollen im Homeoffice und uns gar nicht mehr wirklich in Personam gegenüber sind, wie wir zwei ja jetzt auch nicht. Wird es da schwieriger?
Ich glaube, es wird unbedingt schwieriger und es beginnt so etwas, was man so eine permanente metakommunikative Klärungsarbeit nennen könnte. Also man sagt dann zum Beispiel zu seinen Studierenden, okay, so machen wir das. Das ist die Art, wie wir hier im Seminar jetzt chatten über Zoom zum Beispiel, geht für mich nächsten Montag los. Oder es springen auf einmal Kinder ins Bild, während man gerade bei einem beruflichen Meeting sich auf Teams zusammengefunden hat. Oder man macht eine Blattkritik, so wie ich vor 1-2 Wochen bei einem großen Magazin und ein Teil der Redakteure hat das Mikrofon nicht ausgeschaltet und man bekommt so mit, wie die fröhlich nebenher telefonieren. Also da ist jede Menge gewissermaßen Kommunikationschaos programmiert und das macht es nötig, dass wir metakommunikativ immer wieder neu klären in Zeiten dieser verschwimmenden Grenzen zwischen öffentlichem und privatem, immer wieder neu klären, wo sind wir gerade, wer spricht, wer hat welchen Rollenhut auf, um Friedemann Schulz von Thun zu zitieren. Und in welcher Situation befinden wir uns?
Das kann natürlich relativ anstrengend werden, das immer wieder klären zu müssen. Ich finde einen Punkt sehr interessant. Sie beginnen das Buch eigentlich mit so einem Streit zwischen Mann und Frau, Eltern von Kindern, die zu lange auf dem Bildschirm starren. Und dann ist die Frage, wie kann man die Kinder da wegholen? Darüber geraten die zwei in den Streit. Und das finde ich erstens interessant, dass Sie sozusagen, um die gesellschaftliche Kommunikation zu analysieren, erstmal so einen Paarstreit auch analysieren. Aber zweitens kommt dann raus, das entscheidende Moment in diesem Streit ist die Kränkung. Und das mag ja jetzt auch für uns ein Problem sein, dass wir, wenn wir uns nicht sehen, uns leichter kränken oder dass man sich leichter gekränkt fühlt, weil es eben nicht so explizit ausgesprochen werden kann, weil man vielleicht auch eine Mimik nicht richtig gelesen hat auf dem Bildschirm. Kann das sein, dass das jetzt sehr wichtig ist, sozusagen sich vor Kränkung nicht zu schützen, sage ich mal, aber doch zu sagen, gut, ich bin jetzt einfach nicht gekränkt, ich rede jetzt trotzdem weiter.
Unbedingt. Also gerade in dieser neuen Situation, auch in den Familien der plötzlich erzwungenen Nähe, das ist ja wie so eine ins Endlose verlängerte Weihnachtsfeier vor dem Hintergrund einer katastrophalen Krisenerfahrung, ist es wichtig, die pauschalen Kränkungen natürlich möglichst zu vermeiden. Das ist das Mittel schlechthin, um einen Diskurs, um einen Dialog garantiert zu ruinieren, die pauschale Abwertung des anderen nach dem Muster von immer schon. Und da zeigt sich jetzt der wahre Charakter. Es heißt aber auch, dass man in diesen Zeiten ja eigentlich gefordert ist, die Behutsamkeit, das genaue Hinschauen, das Beachten der Nuance wieder in den Blick zu nehmen und so wie es gesellschaftspolitisch verlangt ist, für ein Klima der Mäßigung einzutreten, so ist das nun auch im Mikrokosmos des Privaten in besonderer Weise geboten. Und vielleicht noch ein Satz. Ich finde es sehr interessant, dass Sie dieses Beispiel herausgreifen von dem streitenden Paar, denn es gibt natürlich jetzt in unendlich vielen Familien endlos viel Streit über Netflix-Gebrauch und Handykonsum.
Und über das Händewaschen.
Über das Händewaschen und das richtige Hände desinfizieren und. Ich finde es deshalb interessant, weil das ist genau unsere These. Wir haben die Überlegung, wir können in der Analyse der privaten Kommunikation und in dem Versuch, private Kommunikation zu verbessern, da haben wir längst von der Kommunikationspsychologie her fantastische Modelle. Also verbiesterte Ehepaare wieder in Fluss zu bringen oder Coaching zu betreiben, in kleineren oder größeren Teams einen Chef, eine Chefin zu beraten. Da gibt es fantastische Modelle. Und unser Gedanke ist, auf der Ebene des Privaten liegen diese Modelle vor und wir können sie verallgemeinern. Es gibt so etwas wie ein Stück Demokratietherapie, Mäßigung auch in der öffentlichen Sphäre. Und das ist gerade in Zeiten von Hass, Hetze und Desinformation aus unserer Sicht wichtiger denn je. Diese Methoden die da entstanden sind, eigentlich zu generalisieren.
Aber das ist in der Tat interessant. Das Urprogramm, sozusagen das Metaprogramm der Kommunikation, läuft im Paar ab, offensichtlich, in der Paarkommunikation.
Unbedingt. Und wenn wir uns anschauen, was da schief geht, das Beharren auf absoluten Wahrheiten, das antidialogische Credo, ich habe immer recht, der DBK-Verdacht, der andere ist dumm, bösartig oder krank, die pauschale Abwertung nach dem Muster von hysterische Feministin, weißer alter Mann, ein brutaler Macho, all das sind ja Eskalationsmittel par excellence und die gilt es zurückzudrängen zugunsten eines dialogischen Credos, das mein Kollege und Freund Friedemann Schulz von Thun mit dem Satz benennt, die Wahrheit beginnt zu zweit. Also ein Aufruf, den wertvollen Kern in der Auffassung des anderen, die einem gerade noch so unerträglich und fremd erschien, ein Aufruf, diesen wertvollen Kern in der Auffassung des anderen zu entdecken.